Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Mehrere tausend Menschen wurden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung im Nationalsozialismus ermordet. Männer wie Frauen waren besonderen Demütigungen ausgesetzt. Und selbst nach dem Krieg wurden sie lange Zeit nicht als Opfergruppe anerkannt. Ihrem Schicksal wird in der folgenden Sendung von Georg Wimmer nachgespürt. Titel: Rosa Winkel – Über die Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus.
Salzburg im April 2012. Vor dem Wifi am Julius-Raab-Platz 2 wird ein Gedenkstein in den Gehsteig eingesetzt. Mit diesen sogenannten Stolpersteinen wird in vielen europäischen Ländern an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Das Besondere an diesem Stein für Franz Schinnerl ist: Es handelt sich um den ersten Stolperstein in Österreich für einen Mann, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung ermordet wurde.
Es ist ein wahnsinniger, ergreifender Moment und es hat einfach wirklich was sehr, ja, späte Genugtuung, zumindest ein bisschen Erinnerung an das Opfer.
Josef Lindner ist Obmann der homosexuellen Initiative HOSI in Salzburg.
Ich habe mir gerade vorhin auch die Frage gestellt, was sich wohl die Eltern dachten, wie der Franz Schinnerl eben deportiert wurde aufgrund seiner Homosexualität. Also ja, es ist, irgendwie macht es mich wahnsinnig stolz, dass wir das machen konnten und dass die Opfer einfach nicht ganz vergessen sind. Oder gerade unser Franz Schinnerl eben, dass der nicht in Vergessenheit gerät dadurch jetzt.
Wie bei allen Opfern, für die in Salzburg Stolpersteine verlegt werden, hat der Historiker Gerd Kerschbaumer auch im Fall Franz Schinnerl die Biografie recherchiert. Das zusammengetragene Material trägt er während der Verlegung vor.
Der Vater war zuerst Kellner, hat dann so im Laufe der Zeit eben ein Hotel übernommen und dann auch Eigentümer geworden dieses großen, prächtigen Hotels. Und der Franz Schinnerl hat auch sicherlich, war in dem im Metier beschäftigt da, Hotelangestellter, aber nicht immer hier in Salzburg, weil er kann das am Meldeschein ablesen, dass er mehrmals im Ausland war. London etc. Der Mann ist also viel herumgekommen. Vor 1938 ist es mir nicht untergekommen, dass er bereits hier wegen sexueller Orientierung verfolgt worden wäre. Der Name taucht erst dann wirklich im Jahre 1941 auf, wo er dann ein Verfahren hat.
Franz Schinnerl wird zu einer Zuchthausstrafe verurteilt. Anschließend nimmt ihn die Gestapo in Schutzhaft, wie es heißt. Die Schutzhaft ist eine gängige Praxis. Auch Personen, die im Prozess freigesprochen oder die eine Haftstrafe bereits verbüßt haben, können von der SS in Schutzhaft genommen werden. Ein Rechtsmittel ist dagegen nicht möglich. Die Betroffenen werden durchwegs in Konzentrationslager gesteckt. Anstelle des berüchtigten Rosa Winkels für Homosexuelle tragen sie aber häufig das grüne Dreieck der einfachen Kriminellen auf ihrer Sträflingskleidung. So auch Franz Schinnerl, der ins KZ Dachau kommt.
Und er überlebte. 29. April 1945 wurde Dachau befreit von den Amerikanern. Franz Schinnerl hat gelebt. Aber, und jetzt kommt's bitte, man sollte sich das einmal anschauen, bitte, ob Bergen-Belsen oder jedes KZ. Die Leute mussten ja noch, die Überlebenden, vielfach noch Wochen, Monate lang im KZ verbleiben, in Quarantäne, weil nämlich Seuchengefahr bestand. Ja?
Für tausende KZ-Häftlinge kommt die Befreiung zu spät. Sie sterben noch an Ort und Stelle an den Folgen der Haft. Franz Schinnerls Leiden enden am 9. Mai 1945 im befreiten Konzentrationslager Dachau.
Was mich auch gewundert oder was mich auch spannend interessieren wird, wenn er schon überall auf der Welt war, warum ist er nicht abgehauen? Also es muss doch einen sehr starken Bezug auch zu Salzburg gegeben haben, obwohl er wusste, dass er da strafbare Handlungen begeht. Ist irgendwie auch sehr mutig, denke ich mal, dass er das wirklich einfach... Ja, man kennt jetzt natürlich die Umstände nicht. Vielleicht hat er einen Partner da gehabt.
In Österreich wurde Homosexualität nicht erst mit dem Anschluss an Deutschland gesetzlich verfolgt. Das österreichische Strafgesetzbuch von 1852 sah bereits exakt die gleiche Verfolgung vor, wie dies in der Nazizeit und auch noch in der Zweiten Republik der Fall war. Geändert hat sich nur die moralische Begründung. Während früher in der gleichgeschlechtlichen Liebe ein Verstoß gegen göttliche Gebote oder gegen menschliche Natur gesehen wurde, glaubten die Nazis, sie aus einem anderen Grund verfolgen zu müssen.
Bei den Nazis war es so, dass Homosexualität gesellschaftszerstörend gedacht wurde. Also wenn gerade bei homosexuellen Männern, und hier wurde ein Geschlechtsunterschied gemacht.
Martin Plöderl ist Psychologe an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg.
Homosexuelle Männer waren eine Bedrohung für die Volksgesundheit. Es waren Männer, die sich nicht fortpflanzen, also insofern auch eine Bedrohung für die Gesundheit, für die Volksgesundheit. Und das musste eliminiert werden. Bei Frauen war diese Bedrohung weniger als solche empfunden, weil Frauen sozusagen zur Not ja auch vergewaltigt werden können. Also es wurde wirklich so argumentiert.
Auch wenn die Nazis in erster Linie schwule Männer verfolgten, so waren auch lesbische Frauen bedroht. Nach Recherchen von Gerd Kerschbaumer wurden im Nationalsozialismus allein in Salzburg 338 Männer wegen Homosexualität verurteilt, aber ebenso 6 Frauen. Überliefert ist diese Geschichte einer 35-jährigen Mutter zweier Kinder, die in einem Sägewerk arbeitete und verhaftet wurde.
Der Vorwurf lautete auf Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts. Das Geständnis der Frau H., Liebesbeziehungen zu Frauen gehabt zu haben, reichte dem Salzburger Richter, der das Strafverfahren in den Kriegsjahren 43-44 leitete, keinesfalls. Der Vorsitzende wollte viel mehr Konkretes über weibliche Sexualpraktiken hören, ließ alle Details penibel protokollieren und den Unterleib der Frau auf vermutete Zwittereigenschaft untersuchen. Befund des Amtsarztes normal, wie aus der Strafakte hervorgeht. Darin finden die Gefühle der Frau, Erniedrigungen, die sie zu erleiden hatte, freilich keinen Niederschlag.
Die Diffamierung von Homosexualität als solche fügte sich sehr gut in das Konzept der nationalsozialistischen Rassenhygiene. Homosexuelle Menschen wurden in dieser Logik als Plage gesehen, die es auszumerzen gilt. In genau diesem Sinne plädiert der nationalsozialistische Rechtsexperte Rudolf Klare in der SS-Zeitung Das Schwarze Korps.
Gemeinnutz vor Eigennutz. Nicht nötig ist es, dass du und ich leben, aber nötig ist es, dass das deutsche Volk lebt. Und leben kann es nur, wenn es kämpfen will, denn Leben heißt Kämpfen. Und kämpfen kann es nur, wenn es sich mannbar hält. Mannbar ist es aber nur, wenn es Zucht übt, vor allem in der Liebe. Wer gar an mann-männliche oder weib-weibliche Liebe denkt, ist unser Feind. Alles, was unser Volk entmannt, zum Spielball seiner Feinde macht, lehnen wir ab, denn wir wissen, dass Leben Kampf ist.
Ein weiterer Jurist schrieb in der gleichen SS-Zeitung:
Wir haben es leider nicht so einfach wie unsere Vorfahren, bei denen waren diese einige wenige Fälle so abnormer Art. Der Homosexuelle, den man Urning nannte, wurde im Sumpf versenkt. Es war nicht eine Strafe, sondern es war einfach das Auslöschen anormalen Lebens. Dieses muss entfernt werden, wie wir die Brennnesseln ausreißen, auf einen Haufen werfen und verbrennen. Das war kein Gefühl der Rache, sondern die Betreffenden mussten einfach weg.
So sehr die Nazis Homosexualität aus ideologischen Gründen ablehnten, so hatten sie doch Homosexuelle in ihren eigenen Reihen, auch in Spitzenpositionen. Öffentlich bekannt wurde der Fall des SA-Stabschefs Ernst Röhm, der bei der Machtergreifung Hitlers die paramilitärische Organisation geführt und somit eine entscheidende Rolle gespielt hatte.
Ernst Röhm wurde toleriert und auch seine homosexuellen Neigungen, seine Homosexualität, er hat sie offen ausgelebt, hat sie auch mit Männern umgeben, in bekannten Lokalen ist er verkehrt. Der Punkt war nur der: Röhm ist daran gescheitert, an dem Machtverhältnis der NSDAP. Der Reichsführer SS Himmler hat ihn als totalen Konkurrenten gesehen und hat quasi die NS-Führung gegen Röhm aufgebracht.
Ernst Röhm und rund 200 seiner Gefolgsleute wurden im Jahr 1934 auf Anordnung von Hitler und Göring ermordet. Die offizielle Begründung lautete, dass man damit einem Putsch zuvorgekommen sei. Und in diesem Zusammenhang, so der Historiker Mario Scheiber, wurde auch auf die Homosexualität von Ernst Röhm hingewiesen.
Das Prager Tagblatt schreibt am 1. Juli 1934, den Putsch sucht Göring psychologisch aus Röhms homosexueller Veranlagung zu erklären. Er habe sich infolge seiner unglücklichen Veranlagung auf ein Gebiet treiben lassen, das für ihn verhängnisvoll werden sollte. Vielleicht habe er sich gerade durch seine Veranlagung dazu verführen lassen, sich mit solchen Männern zu umgeben, die ihm einredeten, er sei der starke Mann Deutschlands. Natürlich, die NS-Propaganda ist auch in die anderen Zeitungen übergeschwappt und man hat es ihm dann erklärt, er war homosexuell und deswegen haben sie ihn verfolgt. Nein. Man hat ihn verfolgt und ermordet wegen politischen Gründen. Und das hat man als reinen Vorwand genommen.
Man hat das auch versucht auszuschalten, klarerweise.
Der sogenannte Röhm-Putsch bildete in Nazi-Deutschland den Auftakt zur systematischen Verfolgung von Homosexuellen.
Für die Männer hat es eben diesen Paragraph 175 gegeben, gibt es schon seit dem preußischen Strafrecht, also das war ein sehr alter Paragraph. Den haben die Nationalsozialisten ein Jahr nach dem Röhm-Putsch im September 1935 radikal verschärft. Und ab 1935 steigen die Verurteilungen homosexueller Männer wegen diesem Paragraph auch dramatisch an.
In Österreich galt nach dem Anschluss an Hitlerdeutschland weiterhin der Paragraph 129, der Homosexualität seit der Monarchie unter Strafe stellte. Und nicht der strengere Paragraph 175 des deutschen Strafrechts. Wie der KZ-Überlebende Marco Feingold erklärt, setzten die Nazis ihre Politik der Verfolgung jedoch oft unter Umgehung der Justiz durch.
Im Dritten Reich muss ich darauf aufmerksam machen, dass viele, viele verschiedene Delikte nicht verhandelt wurden, damit sie ja nicht in den Zeitungen hereinkommen. Die Gestapo hat, also geheime Staatspolizei, hat natürlich Verhöre durchgeführt, hat alles protokolliert und dann waren sie sehr bemüht, ohne Gericht, ohne Haft, jemanden direkt in den KZ zu bringen. Das war das Malheur vieler Homosexuelle, die nicht über Gerichtsbarkeiten und so weiter vielleicht zu einer Unschuld gekommen wären. So sind viele mit harmlosen Sachen einfach in KZ gelandet und da hat es überhaupt keine Entlassung gegeben.
Mit der Machtübernahme der Nazis wurde der Verfolgungsdruck in Österreich drastisch erhöht. Die Zahl der Festnahmen stieg innerhalb eines Jahres auf das Doppelte. Schwules Leben war damit unmöglich. Gab es in Wien schon keine echte Szene, so traf dies erst recht auf kleinere Städte zu. Karl B., der die Verfolgung überlebt hat, schreibt in seinen Erinnerungen:
Die Schwulen waren doch nicht einfach weg, nur weil die Nazis das so wollten. Natürlich hatten viele Angst, es war unmöglich, irgendwas offen zu machen. Ich war gerade 20 Jahre alt geworden. Das ist ja eigentlich das Alter, wo es doch sonst so losgeht. Das Leben überhaupt, meine ich. Ich hatte eine Ausbildung als Buchdrucker begonnen. Ansonsten wohnte ich weiter zu Hause bei meiner Mutter, mein Vater war früh gestorben.
Trotzdem, beinahe unvermeidlich, trifft Karl B. bald darauf doch auf andere Männer, die genauso empfinden wie er. Gerüchteweise hört er von Orten, wo sich solche Abartigen nachts im Dunkeln heimlich treffen. Irgendwann, voller innerer Unruhe und unerfüllter Sehnsucht, sucht er diese Orte auf. Es kommt zu flüchtigen und überwiegend unbefriedigenden Kontakten.
Die meisten, die ich traf, waren genauso unfrei und angstvoll wie ich auch. Was sollte dabei herauskommen? Aber es wurde mit den Jahren schlimmer, als die Nazis begannen, systematisch Homosexuelle zu verfolgen. Und wenn sie einmal einen ergriffen hatten, dann wurde er missbraucht, um andere zu verraten.
Wie Nico Wahl in einem Bericht der Historikerkommission zur Verfolgung von Homosexuellen während der NS-Zeit festhält, setzte vor allem die Wiener Polizei, V-Männer und Spitzel in Parks, öffentlichen Toiletten oder Schwimmbädern ein. Land auf und Land ab konnte die Exekutive aber ebenso mit der Mithilfe der Bevölkerung bei der Denunziation von Homosexuellen rechnen.
38, 39 gibt es eine Atmosphäre. Und diese Atmosphäre, sicherlich hat es vorher diese Art von Verdächtigungen auch ständig gegeben. Und ich meine, man kann natürlich davon ausgehen, dass man einen Homosexuellen gekannt hat und gesagt, das ist unser, in dem kleinen Ort hat man die Leute gekannt, in Kleinstädten sehr wohl auch nicht. Aber im Großen und Ganzen hat man, wenn Männer viel zusammengesessen sind oder wie auch immer, Verdächtigungen ausgesprochen etc. Man hat Leute denunziert. Es sind wirklich Leute auch denunziert. Ich weiß von einem Fall, der ist aktenkundig geworden, der ist denunziert worden, weil ihn einfach ein Bekannter eben eines auswischen wollte. Ne? So hat sich herausgestellt, der war kein Homosexueller. Aber Leute sind also denunziert worden, Leute sind bespitzelt worden, man hat ganze Häuser bespitzelt. Wenn da bekannter Homosexueller gewohnt hat, denkt man sich, auch mehrere andere wohnen dort. Und darüber hinaus hat die Polizei natürlich auch gewisse Listen geführt.
Die Gestapo richtete zur Ausforschung von schwulen Männern ein Sonderdezernat ein. Bezeichnenderweise war es auch für illegale Abtreibungen zuständig. Eine Art Schneeballprinzip machte die Arbeit der Polizei besonders effizient. Auf die Verhaftung eines Homosexuellen folgte sogleich eine Hausdurchsuchung. In Briefen, Notiz- oder Telefonbüchern wurde nach Hinweisen auf Bekanntschaften gesucht. Geständnisse wurden unter Folter und massiven Drohungen erpresst.
Noch im Auto teilte mir ein SS-Offizier seinen Abscheu vor meinen Taten mit. Einen Moment später bot er mir mit großer Geste seine Waffe an, um mir die Chance eines mannhaften Todes zu geben. Ich war geschockt von der Verhaftung und hatte natürlich auch Angst vor dem, was jetzt kommen würde. Ich brachte es aber dennoch fertig zu sagen, vielen Dank, aber ich möchte erst einmal noch abwarten.
Der nächste Schritt folgt dann im November 1941, wo die NS-Führung relativ am Höhepunkt ihrer Macht ist, wo man Homosexualität unter Todesstrafe stellt. Und März 1942 fordert Himmler in einem Befehl an seine SS-Schergen, dass Homosexualität ausgerottet werden muss. Man sieht da auch, ähnlich wie bei anderen Gruppen, immer diese Aufpauschung und eben 41, 42 die totale Radikalisierung mit dem Ziel, diese Menschen zu vernichten.
Ist Homosexualität angeboren oder nicht? Ist sie eine soziale Konstruktion, anerzogen oder gar eine freie Entscheidung? Die Medizin der 1930er Jahre hatte zu dieser Frage zwei sehr unterschiedliche Ansichten. Die Konsequenzen waren für die Betroffenen in jedem Fall verheerend.
Das Denken über Homosexualität war früher anders. Also früher war es ja eher das Ziel, war sozusagen diese Homosexualität als kriminellen Akt oder als Sünde sozusagen zu verfolgen und zu ahnden. Und erst später hat sich das dann geändert, dass man überhaupt Menschen als homosexuell veranlagt denkt. Das ist ja erst neu, das ist ja eigentlich erst durch die Psychiatrie und durch die aufkommende homosexuellen Bewegung dann so gedacht worden, dass das angeboren ist, dass das wesenhaft ist. Und dadurch hat sich natürlich auch die Art der Diskriminierung verändert. Und gerade was das NS-Regime anbelangt, hat das natürlich dann entsprechende Konsequenzen gehabt, wenn man Homosexualität als wesenhaft denkt.
Wer erst einmal wegen gleichgeschlechtlicher Liebe vor dem Richter stand, musste mit bis zu 5 Jahren Zuchthaus oder mit der Deportation in ein KZ rechnen. Die andere Möglichkeit bestand darin, einer freiwilligen Entmannung zuzustimmen. Dies bedeutete die Entfernung beider Hoden. Für Angehörige der Wehrmacht gab es in manchen Fällen noch die Alternative der Frontbewährung. Die war gleichbedeutend mit dem Einsatz in Todeskommandos. Einige Naziärzte waren allerdings der Meinung, dass Homosexualität eine Krankheit und damit auch heilbar sei. Die richtige Methode müsse durch Experimente an den Betroffenen herausgefunden werden. Berüchtigt in diesem Zusammenhang war ein Mediziner namens Karl Ferent.
Er war dänischer Allgemeinmediziner und SS-Sturmbahnführer und hat im KZ Buchenwald medizinische Versuche an Homosexuellen durchgeführt. Anfang 1945 teilte er Himmler mit, er ist zu einem Ergebnis gekommen und er kann Homosexualität heilen. Er hat künstliche Drüsen den Homosexuellen eingesetzt und da mit Feldversuche geglaubt, er hat sie heilen können. Ist natürlich ein totaler Humbug gewesen. Er ist dann geflohen nach Argentinien und ist in Buenos Aires verstorben. Er war einer der größten Schlechter der Homosexuellen.
Der dänische SS-Arzt war jedoch nicht der einzige, der mit abwegigen medizinischen Thesen Menschen auf qualvolle Weise in den Tod schickte. Auch andere Versuche, wie die damals aktuelle Lobotomie, bei der die beiden Hirnhälften chirurgisch getrennt werden, brachten Schmerz und Tod über homosexuelle Männer. Wie der Historiker Mario Scheiber berichtet, wurden auch besonders schwere Medikamente eingesetzt, um Homosexuelle auf den richtigen Weg zu bringen.
Man hat dann angefangen, ab 41, 42 zu sehen, ob man sie umerzogen hat. Es hat in jedem KZ ein Lagerbordell gegeben und homosexuelle Männer wurden oft in so ein Lagerbordell mitgenommen und man hat sie beobachtet, wie sie reagiert haben. Je entsprechend sie reagiert haben, wurden sie als geheilt oder als noch nicht geheilt eingestuft.
Walter N. war als Widerstandskämpfer in das Konzentrationslager Auschwitz gekommen. Dass er schwul war, wusste eigentlich niemand, doch.
Der Obersturmbannführer hatte mich lange Zeit im Visier und verdächtigte mich, homosexuell zu sein, obwohl ich den roten Winkel der politischen Häftlinge trug. Aber vielleicht hatte er irgendwie Wind bekommen. Er traktierte mich, wo er nur konnte. Am schlimmsten war einmal, als ich gezwungen wurde, das Lagerbordell aufzusuchen, das es hier in Auschwitz gab, um zu beweisen, dass ich nicht so war. Schrecklich, diese armen Mädchen, ich habe es irgendwie überstanden.
In der Lagerhierarchie standen homosexuelle Männer weit unten. Wer den rosa Winkel auf der Häftlingskleidung trug, wurde behandelt wie die sogenannten Zigeuner oder die Juden. Für Schwule galten zudem eigene bizarre Regeln. Beim Schlafen mussten sie die Hände auf der Decke lassen, was manchmal zu Erfrierungen führte. Und mit Übergriffen durch das Wachpersonal war jederzeit zu rechnen.
Es dauerte 2 Tage, bis ich Wolfgang wieder zu Gesicht bekam. Er war schrecklich zugerichtet. Sein Körper war mit blutigen Striemen überzogen und 2 Zähne waren herausgeschlagen. Aber das Schlimmste offenbarte er mir erst später. Sein After war mit Gewehrkolben so brutal malträtiert, dass es ihm unmöglich war zu sitzen. Es gelang mir wenigstens, in seine Baracke verlegt zu werden, um ihn ein wenig zu pflegen und zu stützen, wenn es zur Arbeit ging. Trotz der schweren Verwundungen erhielt Wolfgang keinerlei medizinische Versorgung, von sonstiger Haftverschonung ganz zu schweigen.
Der Alltag im KZ war geprägt von Entwürdigung, Zwangsarbeit, Tod und Hunger. Dennoch spielten selbst in diesem Inferno Liebesgeschichten. Dass sich Homosexuelle im KZ gegenseitig stützten und trösteten, gab allerdings Anlass zu zynischen Kommentaren. Der ehemalige Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, Rudolf Höss, schrieb noch 1947 im Gefängnis von Krakau, wenige Wochen vor seiner Hinrichtung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die folgenden Sätze über die Häftlinge mit dem rosa Winkel.
Bei den Homosexuellen half keine noch so schwere Arbeit, keine noch so strenge Aufsicht. Da sie von ihrem Laster nicht lassen konnten oder wollten, wussten sie, dass sie nicht mehr frei werden. Dieser stärkste wirksame psychische Druck bei diesen meist zart besaiteten Naturen beschleunigte den physischen Verfall. Kam dazu noch etwa der Verlust des Freundes durch Krankheit oder Tod, so konnte man den Exitus voraussehen. Viele begingen Selbstmord. Der Freund bedeutete diesen Naturen alles. Es kam auch mehrere Male vor, dass 2 Freunde zusammen in den Tod gingen.
Auch nach der Befreiung durch die Alliierten ging die Verfolgung von Homosexuellen in Österreich und Deutschland weiter. Es gab weiterhin Berufsverbote sowie den Ausschluss aus Kammern und ähnlichen Institutionen. Jener Paragraph, der Homosexualität als Verbrechen definierte, sollte erst in den 1970er Jahren abgeschafft werden. Die Opfer taten also gut daran, erst gar keine Ansprüche auf Rehabilitierung oder Entschädigung zu stellen. Erst ab den 1980er Jahren forderte eine immer selbstbewusstere Gay-Community die Aufarbeitung der Verbrechen an Schwulen im Nationalsozialismus. Eine Entschädigung für erlittenes Leid blieb aufgrund der österreichischen Gesetzeslage lange Zeit aus, erklärt der Historiker Gerd Kerschbaumer.
Ein Widerständler hat keinen Anspruch gehabt, wenn er vorbestraft war. Und jetzt kommt man auf den Punkt, Homosexuelle waren ja vorbestraft. durch dem österreichischen Strafgesetz überhaupt keinen Anspruch gehabt.
Bis heute bleibt Homosexuellen die Anerkennung als Opfergruppe des Nationalsozialismus ähnlich den Juden, den Roma und den Sinti oder den politisch Verfolgten in Österreich verwehrt. Als 1995 vom Staat ein Fonds zur Entschädigung von Opfern des Nationalsozialismus eingerichtet wurde, sah das Gesetz dazu immerhin vor, dass auch einzelne Homosexuelle eine einmalige symbolische Entschädigung bekommen sollten. Ein Gesetz, das für viele Menschen, die im Hitler-Regime aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden, viel zu spät kam.
Na, vielleicht sollte man dazu sagen, dass diese strafrechtlichen Verfolgung in der NS-Zeit, dass auch nach 1945 diese Strafen nicht jetzt vielleicht aufgehoben wurden. Da gibt es einen Fall, da ist ihm, er ist vorzeitig entlassen worden aus dem Zuchthaus. Ja? Also der hat nicht mehr als, wenn ich jetzt 4 Jahre gesessen, nicht im Zuchthaus, immerhin, das ist eh schon unrecht genug. Und das Bittere ist aber, der Mann war weiterhin homosexueller und mit Sicherheit auf einer Liste gestanden und den hat man beobachtet und dann ist er wieder verurteilt worden und der ist in einem Zuchthaus in Österreich in Gasten gestorben.
Die Zahlen überhaupt, wie viele Homosexuelle wirklich, homosexuelle Männer wirklich ermordet worden sind, die schwanken ja. Es gibt eine Zahl von dem Historiker Rüdiger Lautmann, er spricht von 10.000 bis 15.000. Warum schwanken diese Zahlen so? Weil eben sehr viele Homosexuelle wegen ganz anderen Delikten ins KZ gekommen waren. Politisch Verfolgte, jüdische Menschen, was auch immer.
Ich glaube, so das Gemeinsame bei diesen repressiven Regimes ist schon, dass sie Minderheiten brauchen. Minderheiten, die man dafür verantwortlich macht, dass Gesellschaften bedroht werden. Also man baut ja so ein Bedrohungsszenario, das war in der NS-Zeit so. Der Jude, der die Gesellschaft zerstört, der die Werte zerstört, der schwule Mann, der sich nicht fortpflanzt, der dadurch auch die Gesellschaft zerstört. Und ich glaube, das ist schon ein gemeinsamer Nenner. Auch in den jetzigen repressiven Regimes, Russland zum Beispiel, wird Homosexualität so gekennzeichnet, dass es die Familien zerstört. Also da glaube ich, gibt es schon eine Gemeinsamkeit, auch zum Jetzt.
Rosa Winkel über die Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus. Gesprochen haben Gernot Marx, Markus Grüner und Eva Schmidhuber. Die Zitate zu dieser Sendung sind im Buch »Einsam war ich nie – Schwule unter dem Hakenkreuz« von Lutz von Dieck entnommen. Das Buch ist im Querverlag erschienen. Gestaltung der Sendung Georg Wimmer. Diese Sendung entstand mit Unterstützung des Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.
Hörstolpersteine.net
Zu dieser Sendung stammt von der Tunguska Electronic Music Society abrufbar auf Jamendo, der Plattform für freie Musik.